Wenn ihr an den beiden Übungen, die wir heute machen, teilnehmt, wird sich die Grenze ein bisschen lockern und ihr werdet tiefer kommen und tiefer, und ihr werdet vielleicht ein paar sehr schöne, tiefe Erfahrungen von der Seele machen. Ich möchte jetzt anfangen mit der Route, mit dem Weg. Ich habe kurz über den inneren Raum zu euch gesprochen. Ich möchte euch vielleicht ganz kurz noch einmal einen alten Text vortragen. Aus dem Bhairava-Tantra. Sofort. Yes. Wo das... Ich mach die jetzt hier. Es gibt einen Raum im Herzen. Ein Raum, wo sich alles trifft. Komm in diesen Raum, wenn du mich finden willst. Und Krishna spricht. Es gibt einen Raum im Herzen, wo alles zusammenkommt. Komm in diesen Raum, wenn du mich finden willst. Der Geist, die Sinne, die Seele, ich und die Ewigkeit, alles sind hier. Bist du hier? Tritt ein in die Weite deines Herzens. Lausche dort dem Lied, das immer resoniert. Gebe dich diesem Lied ganz und gar hin. Stille Ekstase ist dort. Und ein Gefühl, endlich in der Vollkommenheit angekommen zu sein. O du, über den so viele Segnungen ruhen, wenn du einmal den Weg dort herein kennst, wird dich die Natur der Aufmerksamkeit immer zurückrufen. Wieder und wieder wird der Ruf zu dir kommen. Und wenn du ihn antwortest, weißt du, ich gehöre hierhin, ich bin hier zu Hause. Das ist der Raum des Herzens, der innere Raum, the sacred space. Und wir wollen jetzt mal hören, wie kommen wir da rein? Es ist wichtig für mich, vorher euch noch ein bisschen neugierig zu machen. Wir haben heute Morgen aus der christlichen Tradition von Kierkegaard gehört, der sagte, dass es bei uns als Seele tatsächlich diesen Raum gibt. Wir haben von Teresa von Avila gehört. Selbst im Konfuzismus, heißt sie. Gibt es etwas darüber. Im Tao Te Ching, Kapitel 47, sagt Lao Tzu: Ohne nach außen gehen zu müssen, kennst du die ganze Welt. Ohne durchs Fenster schauen zu müssen, siehst du alles. Denn je weiter du gehst, desto weniger weißt du. Der Weise, Sacred Space Teilnehmer, oh, das ist jetzt eine Interpolation von mir, der Weise weiß, dass er ohne zu reisen ankommt, also im Äußeren zu reisen. Er sieht ohne zu schauen und er arbeitet ohne zu tun. Das sind natürlich, das ist diese mystische Art und Weise der Taoisten, die davon sprechen, komm an im Raum des Herzens. Aber auch sogar in der modernen Psychologie wird von diesem Raum gesprochen, und zwar in einer Weise, wie wir es nachher anwenden werden. Ihr wisst, dass es so drei Koryphäen in der Psychologie gibt: die Beatles, die Rolling Stones und die, wie heißen die modernen? Shelley, what have I, Shelley? Ja, nee, nicht ganz so. Die sind nicht in der, die sind in der Popmusik. In der Psychologie gibt es Freud, da schreiben sich natürlich die Geister, manche sagen Jung, andere sagen Adler, und dann der große Unbekannte, der so unter den spirituellen Menschen geschätzt wird, Viktor Frankl. Viktor Frankl hatte war jüdischer Abstammung und wurde einbezogen. Er war Professor an der Wiener Universität. Nachdem die Nazis auf ihn aufmerksam geworden waren, wurde er deportiert in eines dieser schrecklichen Camps, dieser Konzentrationslager. Und er machte dort die Erfahrung, die ihn später berühmt machte. Er merkte nämlich, dass er trotz all der Demütigungen, denen er ausgesetzt wurde, eine menschliche Freiheit hatte, an die seine Quäler nicht rankamen. Nämlich diese, was wir hier als den heiligen Raum bezeichnen. Er konnte sich loslösen. Er merkte zum Beispiel, wenn man ihn beschimpfte und leichten Torturen aussetzte, also nicht in ganz harten, ich glaube, er wurde nicht so ganz hart getreten, sondern nur mit sanften Elektroschocks. So, das kann man überstehen. Ramananda Vater kann euch ein bisschen davon erzählen. Der wurde auch in diese Lage gebracht. Und trotzdem ist Ramananda geboren worden. War das vor deiner Geburt oder vor der Geburt? Also da bleibt der Körper noch intakt. Aber wir wollen hier nicht über Folter sprechen. Also trotzdem, wo es wirklich, in der Folter versucht man ja einen Menschen ganz und gar wegzubringen, sodass der von sich selber und seinem Eigenwillen, sodass er dem Willen seiner Häscher untertan wird und dann Dinge sagt, die diese Häscher verwenden für ihre gemeinen politischen Zwecke. Und er merkte, selbst dann konnten die ihm nicht diesen Raum wegnehmen. Und er hatte eine Psychologie formuliert, sehr schön, also manche Devotees, ich weiß, dass Gadatha, als er einmal in einer schwierigen Lebensphase war, sich das kurz angeschaut hatte und das dann umgewandt hatte in sein Leben. Der sagte etwas, was vielleicht schon bekannt ist. Er sagte, zwischen dem Impuls, das englische Wort ist Stimulus, also was einen stimuliert, was von außen hineingetragen wird, und der Reaktion darauf gibt es einen Raum. In diesem Zwischenraum liegt unsere Kraft, uns auszuwählen, wie wir reagieren wollen. Und in dieser Reaktion dann liegt unsere Möglichkeit zum Wachstum und unsere menschliche Freiheit. Ich möchte es gerne einfach sagen. Ein Impuls kommt an dich heran, etwas, was das Leben an dich heranträgt. Du brauchst jetzt nicht sofort zu reagieren, wie es die meisten Menschen tun und auch zum Beispiel Hühner auf dem Hühnerhof tun, sondern du kannst einen gewissen Zwischenraum ausnutzen und dann erst reagieren. Und das macht den ganzen Unterschied deines Lebens. Werfe einem Huhn auf dem Hühnerhof ein Korn zu und das Huhn hat keine andere Möglichkeit, genetisch programmiert, als loszustürzen und das Horn oder das Korn zu schlucken. Auch wenn es gesehen hat, dass das nur ein wissenschaftliches Experiment war und die Körner, die die anderen Hühner gegessen haben, vergiftet waren. Das kann ich sagen, halt, aber mal sehen, hier, diese Leute in den weißen Kitteln sind ein bisschen unheimlich. Und bevor die anderen Hühner haben diese Körner geschluckt und sind vergiftet zu Boden gesetzt. Es muss reagieren. Die meisten von uns sind ähnlich. Das Leben trägt etwas an uns heran und wir sind dann frustriert, wir sind agitiert, wir reagieren auf eine total voraussehbare Art und Weise. Ich habe auf meine Weise Experimente da gemacht. Ich habe die Experimente, ich habe ja ein unglaubliches Feld zu experimentieren, also ganz viele Leute, die in meinem Leben vorbeikommen. Und ich habe dann gemerkt, es ist unseriös, diese Experimente anzustellen. Aber ich weiß inzwischen, dass man bestimmte Knöpfe drücken muss bei den Leuten. Manchmal sind es offensichtliche, manchmal sind die ein bisschen verdeckt und die springen dann auf eine bestimmte Art und Weise an. Genau wie eine Maschine. Viktor Frankl spricht jetzt hier von diesem Space. Between stimulus and response, there is a space. Nicht? Zwischen dem, und die menschliche Reife liegt an, wie sehr hast du das ausgeweitet. Ich habe in meinem Leben, möchte euch das empfehlen, was mir ein Devoti einmal gesagt hat. Er hat gesagt, als mir das klar wurde, dass ich der neutrale Beobachter sein kann und nicht reagieren musste, habe ich angefangen zu üben. Und jetzt bin ich dabei, diesen Raum immer noch zu vergrößern und zu vergrößern. Und ich sehe, dass hier meine ganze Freiheit drin liegt. So, wir werden jetzt anfangen, in diesem Seminar diesen Raum zu entdecken, diesen heiligen Raum zu entdecken, und ich denke, dass wir ihn dadurch automatisch, dass wir ihn entdecken, so werden wir uns über ihn bewusst und können ihn dann benutzen. Aber bevor ich das tue, schaue ich auf meine Zuhörer und sehe, ihr braucht eine Energieübung. Marco Prier hat eine anstrengende Woche hinter sich gehabt. Ich glaube, du hast viel unterrichtet. Und so weiter. Nun bin ich mal am Gucken, wir haben hier wenig Platz. Wirklich wenig Platz. Es gibt so die Chakra-Energieübung, da bebt das Haus, wenn man es macht. Die ist aber die schönste. Ja. Ich denke, wir machen die andere, die auch, die den gleichen Zweck, aber die auf kleinem Raum geht. Das ist übrigens auch etwas, was man immer wieder sieht. Krishnamurti, du hast den richtigen Impuls gehabt, wir brauchen jetzt frische Luft. Das ist so, das ist etwas, wisst ihr, sehr oft, wenn man so wenig Energie hat, du kannst den besten Vortrag hören, wenn du müde bist, ist das eine absolut fiese Tortur. Also, und ich sehe halt, nach dem Frühstück ist so die Zeit, wo, wer von euch hat ein Gentleman-Schwimmchen genommen? Wir haben das actually dokumentiert von David Chandra im Bild. Wir haben ein Bild von dir. Gut, dann wird es gleich kommen. Es gibt eine Übung, die ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr wirklich müde seid, wo wir ganz schnell Energie in uns reintun. Du schaust so, wie was jetzt wohl kommt. Bhastrika Pranayama. Das habe ich im Himalaya gelernt von Tamal Bihari. Tamal Bihari ist ein Yogi, der in über 6000 Meter Höhe ist, was wirklich luftarm ist, und der manchmal friert. Und der hat mir das beigebracht. Ich habe gedacht, was machst du denn, wenn du frierst und kein Elektroheater da anschließen kannst? Es gibt ja keine Elektrizität. Er sagte, das geht der Pranayama. Was ist das? Fragte ich. Und dann sagte er, hat mich unterwiesen. Also, ist jemand von euch ein Herzpatient? Hat der Herzschrittmacher? Die sollten es nämlich nicht machen. Gut, keiner. Zunächst einmal muss man sich von der Rückenlinie befreien und aufrecht sitzen. Und dann bitte noch nicht machen, dann tut man beim Einatmen, dann tut man die Arme so ein bisschen nach hinten und tut sich, entstellt sich fest, dass man so ein bisschen so, dass ein guter Freund da ist. Ja, man muss sich vielleicht ein bisschen arrangieren mit den Sitzen, dass die so nach hinten so zieht, dass sich der Brustkorb öffnet, nicht? Denn wir werden die Lungen mit Luft füllen. Gut. Geht es für euch? Es ist ein bisschen eng, aber die andere wär überhaupt nicht gegangen. Also deswegen. Und dann tut man beim Einatmen die Hände nach oben tun. Und es ist wichtig, dass eine Spannung entsteht, nicht? So nach hinten. Also nicht so wie Madame Mohan, das sieht so aus, als wenn da nicht? Da muss richtig, die müssen gespreizt. Und beim Ausatmen kommt man dann wieder nach unten. Beim Einatmen müssen auch jetzt die Hände sich öffnen. Es geht uns darum, eine Spannung zu kriegen. Beim Ausatmen ist es fast so, stellt euch vor, ihr würdet an einem Rack euch hochziehen. Richtig mit, ja, du hast die Idee, Ramananda. Mit Kraft und Präsenz. So, wir machen das jetzt im Gleichklang. Das ist wichtig, während unser Luftblum vollmächtig, der ist zu kalt für die, ja, wir brauchen wirklich, gleich werdet ihr schwitzen wie in ein Gebirgsbach wahrscheinlich. Also, sehr gut. Also, seid ihr soweit? Haben wir eine Musik dazu? Ja, wenn schon, denn schon. Ich sehe gerade, du siehst aus, als würdest du in einen Boxkampf eintreten. Das ist nicht die Idee, sondern so, genau, Brust öffnen. Das ist die Idee. Danke. Also. Gut. Wenn wir runterkommen, richtig am Reck hochziehen, nicht, mein Mann? Du willst richtig hier in die dich vorbereiten auf die Olympiade. Hier weiter hinten, Reto, du machst das exquisit. Mit Kraft, nicht? Wir werden gleich so wach sein, dass wir nie wieder an Schlafen denken. Fünfmal noch. Jetzt sehr wichtig. Die Männer tun die linke Hand unter dem Bauchnabel und die rechte über die linke Hand. Die Frauen tun die rechte Hand über den Bauch, unter dem Bauchnabel und die linke darüber. Und wir spüren jetzt einfach in uns hinein. Vielleicht spüren wir in der Schulterpartie irgendwie uns erleichtert. Irgendwie sowas wie so ein undefinierbares Kribbeln vielleicht. Macht uns langsam bereit für die zweite Runde von Bastrika Pranayama. Ausgangsposition. Und wieder. Je weiter ihr die durchstreckt, und nach hinten bringt, je mehr Aufmerksamkeit. Aber Vorsicht, dass euch nicht der Arm plötzlich abfällt. Wenn wir schwitzen, ist das gut. Auf unserem Gesicht ist ein leichtes, entspanntes Lächeln. Sehr richtig. Auf diese Weise wird auch so ein bisschen Glückshormone im Körper verwaltet. Ihr schafft es noch fünfmal. Fünf. Oh. Jetzt wieder ganz ruhig werden und nur spüren. Richtig, es kommt Energie in uns herein und wir merken plötzlich, oh, mein Körper ist tote Materie, die muss jetzt belebt werden. Wenn ihr so atmet, versucht euch so ein bisschen wahrzunehmen als eine Seele, die getrennt im Körper existiert, die den Körper trägt wie ein Gewand. Und um die Restspuren der Müdigkeit zu bereiten, macht euch bitte bereit für eure dritte Runde von Bastrika Pranayama. Oh, es sind nur drei Runden, keine Sorge, wir haben nicht vor dem Rest des Seminars mit. Bitte geht in die Ausgangsposition A. Und jetzt mit ein bisschen mehr Energie und Stärke. Udara, bist du bereit? Gut. Richtig die Hände entfalten sozusagen. Yes. Sehr gut. Ich weiß, ein bisschen anstrengend, aber danach ist es dann absolut ideal. Oh, manche von euch werden ein bisschen schnell, also das ist für einen alten Mann wie mich zu schnell. Also lass es nicht übertreiben. Oh Gott. Rinderdevi, nicht aufgeben. Du schaffst es. Ist gut fürs Immunsystem. Alle Krankheiten gehen raus, alle Tensions und der Geist wird auch ruhig. Fünfmal noch. Zwei, drei, vier, fünf. Bitte wieder die beobachtende Haltung einnehmen. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man das jetzt eine Stunde lang machen würde, was wir nicht machen werden, da bringt man den Organismus unglaublich in Schwung. Durch so eine ganz einfache Übung. Ich habe, wie gesagt, noch die etwas anspruchsvollere Chatria-Übung, die ist ungefähr dreimal so intensiv. Wir werden jetzt gleich von diesem Raum in die Meditation übergehen. Ich möchte euch noch einmal willkommen heißen. und euch eine gute Reise wünschen in euren heiligen inneren Raum. In der Meditation, die ich jetzt machen möchte mit euch, geht es mir wieder darum, euch zu einem praktischen Erleben zu führen, von dem, was es bedeuten könnte, dass ihr eine ewige spirituelle Seele seid. Es ist nicht richtig zu sagen, ich bin ein Mensch und habe eine Seele. Es ist vielmehr richtig zu wissen, ich bin eine Seele und habe einen Menschen. Oder ich bin eine Seele und mache gerade eine menschliche Erfahrung durch. Ich möchte euch bitten, euch aufrecht hinzusetzen. Es geht uns zunächst einmal darum, dass wir uns darüber bewusst werden, wo wir im Augenblick sind. Atmet ein bisschen ein und aus. Und dann, wenn ihr so weit seid, schließt langsam die Augen. Beim Einatmen versucht wirklich so etwas wie eine Bewusstheit. Nicht unbedingt ein Bewusstsein, ja? Eine Bewusstheit, damit ist gemeint, dass ihr einfach unglaublich bewusst seid über die Umgebung. Ihr seid hier in dem Seminar, ihr sitzt in diesem total schön getäfelten Raum. Ihr habt euch Zeit genommen für eure spirituelle Entwicklung. Seid jetzt mal einfach hier. Geht das, was äußerlich von euch existiert, einfach mal auf, lasst es hinter euch. Eure Handlungen, die ihr sonst ausführt, vielleicht die Arbeit, die Beziehungen, in denen ihr steht mit unterschiedlichen Menschen, lasst sie hinter euch. Auch die Gedanken, die Alltagssorgen. Lasst sie einfach hinter euch. Der Alltag soll jetzt mal, ist jetzt egal. Kommt an. Dies ist nicht eine Entspannungsübung, sondern eine Bewusstwerdungsübung. Lenkt jetzt bitte eure Aufmerksamkeit, euer Bewusstsein ganz auf euer Atmen. Nehmt wahr, wie die Luft eure Lungen füllt und wie euer Bauch ein bisschen nach vorne kommt. Wenn ihr einatmet, und sich die Lungen wieder leeren und der Bauch wieder zurückgeht, wenn ihr ausatmet. Wir versuchen unser Bewusstsein zu schärfen wie ein Laser. Geht kurz durch euren Körper hindurch. Fangt bei den Füßen an und werdet euch einfach bewusst über die Empfindungen dort. Von den Füßen, langsam die Waden und die Beine empor. Und während wir mit unserem Bewusstsein den Körper füllen, entspannen wir ihn gleichzeitig. Das heißt, wir lassen die Spannungen fallen und leiten uns. Kommt zum Gesäß, wo ihr jetzt sitzt. Und während ihr weiter aufrecht sitzt, streift mit eurem Bewusstsein den Oberkörper durch. Kommt langsam an den Schultern an, hoch auf Sie müssen ein bisschen mehr entspannt werden bei den meisten von euch. Viele tragen ziemlich viel. Geht zum Gesicht. Spannt die Gesichtsmuskulatur. Jetzt richtet eure Aufmerksamkeit auf euren Atem. Nehmt wahr, wie er durch eure Nasenlöcher zu euren Lungen geht und dann wieder aus den Lungen heraus in die Luft, die euch umgibt. Das Luft, die außerhalb von euch ist, die dank unseres Luftministers immer frisch ist. Diese Luft geht in euch herein, nähert euch, verlässt euch dann wieder. Ihr seid verschieden mit dieser Luft. Nehmt jetzt kurz das Gefühl wahr, wo die Kleidung eure Haut berührt. Vielleicht an den Armen könnt ihr das Hemd spüren oder den Pullover. Am Rücken vielleicht. Vielleicht an den Beinen. Versucht es einfach zu erspüren, wo die Kleidung eure Haut berührt. Ihr seid verschieden von der Kleidung. Nun fühlt euren Körper. Auch der Körper wird von euch getragen. Genau wie die Kleidung. Fühlt noch einmal die Empfindungen, die in eurem Körper da sind. Vielleicht ist am linken oder rechten Arm irgendwas, was ein bisschen spannt. Ihr habt einen Körper, aber ihr seid nicht der Körper. Nehmt wahr und beobachtet, wie ihr verschieden seid von dem Körper. Nun gehen wir einen Schritt weiter, einen wichtigen Schritt. Wir alle denken, auch in dieser geführten Meditation, nehmen wir Ideen auf, durchdenken sie, setzen sie um in Handlungen. Wir beobachten den Körper, wir beobachten die Kleidung, wir nehmen sie wahr. Jetzt versucht ein Schritt zurückzutreten. Beobachtet den, der beobachtet. Beobachtet den Geist. Genauso wie ihr verschieden von der Kleidung seid, oder der Luft, die euch umgibt, genauso wie ihr verschieden seid von dem Körper, der euch umgibt, seid ihr auch verschieden von dem Geist und seinen vielen Gedanken, die euch ebenfalls nur umgeben. Wir wollen jetzt nicht mehr viel denken mit dem Geist. Wir schalten auch den Körper ab. Wir wollen jetzt einen heiligen Text hören. Ein Text über die unsterbliche Seele. ein Text aus der Bhagavad Gita. Wir hören einfach nur zu, lassen den Text auf uns wirken, ohne ihn zu filtern. Wisse, das, was den ganzen Körper durchdringt, ist unzerstörbar. Niemand kann die unzerstörbare Seele zerstören. Für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod. Sie ist niemals entstanden. Sie entsteht auch nicht und sie wird auch in der Zukunft niemals entstehen. Die Seele ist ungeboren, ewig und ursprünglich. Sie wird nicht zerstört, wenn der Körper vergeht. Genauso wie ein Mensch neue Gewänder anzieht und alte aufgibt, so nimmt auch die Seele neue materielle Körper an und gibt die alten und nutzlosen auf. Waffen können die Seele nicht zerschneiden. Feuer können die Seele nicht brennen. Wasser kann die Seele nicht befeuchten. Und der Wind kann sie nicht austrocknen. Wisse, die individuelle Seele ist unzerbrechbar. Sie kann nicht aufgelöst werden. Sie kann nicht verbrannt werden oder getrocknet. Sie ist immerwährend. Sie ist überall anwesend, unwandelbar und ewig die gleiche. Es heißt, dass die Seele unsichtbar ist, unvorstellbar und unwandelbar. Wo du dies weißt, solltest du dir keine Sorgen machen um den Körper. Bitte haltet euch jetzt in diesem Bewusstsein auf. Ich bin eine ewige Seele. Die Elemente und auch die Welt kann mich nicht berühren. Ich bin getrennt von all dem, was mich umgibt. Während ihr von diesem Platz aus denkt, auf diesem Platz seid, nicht denkt, lasst uns ein Kirtan singen. Wir singen diesmal von der Seele her, von diesem Platz, wo wir jetzt zumindest theoretisch aufhalten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare.
wirklich euch bewusst bleibt, dass ihr eine Seele seid, ewige Seele, nicht beeinflussbar, einfach getrennt von all dem, was ihr glaubt zu sein. Und von da, dieser Stelle, wendet ihr euch mit dem Mantra an Krishna. Das ist die Idee, sehr Bewusstsein. Singt bitte.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Hilft so ein bisschen, wenn man die Arme, die Finger reibt, die Hände reibt und sich dann übers Gesicht streicht, dann kommt man ein bisschen wieder in das Bewusstsein, was wir brauchen, um eine Vorlesung anzuhören. Es war 1974. Wir lebten damals auf einem Schloss. Srila Prabhupada war gekommen, um uns für 14 Tage Vorlesungen zu geben. Und wir hatten einige prominente Leute des öffentlichen Lebens eingeladen. Darunter Baron von Dürkheim, der eine Schule zur Selbstverwirklichung im Schwarzwald eröffnet hatte. Dürkheim hatte eine für ihn prägende Erfahrung während des Ersten oder Zweiten Weltkriegs. Er war schon richtig alt, 80 Jahre oder so gehabt, als die Deutschen in Japan kämpften. Da fiel, da hatten die Japaner eine Handgranate geworfen, die ihn wirklich böse erwischt hatte. Und er war verwundet auf dem Schlachtfeld zusammengebrochen und hatte dann eine außerkörperliche Wahrnehmung gehabt. Er war also aus dem Körper rausgetreten, wie man es mittlerweile doch schon oft hört, und hatte seinen verwundeten Körper auf dem Schlachtfeld im Schlamm liegen sehen. Und das kam ganz und gar unerwartet für ihn. Er hatte also nicht Bücher über die Möglichkeit von Astralreisen gelesen. Er war einfach nur ein normaler Baron. Ja, ich bin schon nicht ganz normal, aber er war ein normaler Mensch wie Heinz Müller auf der Straße, was Spiritualität betraf. Aber er hatte erfahren, dass da etwas war, was getrennt von dem Körper existierte. Nun, auf dem Morgenspaziergang, über den ich heute sprechen möchte, war er eingeladen. Und er kam mit Prabhupada, er ging mit Prabhupada spazieren, und irgendwann einmal hat ihn eine dringende Frage bewegt. Er ist dann so nach vorne gerückt, auf die Gehhöhe sozusagen, neben Srila Prabhupada, und hat gefragt, aber Prabhupada hatte am Vortag mit ihm gesprochen über die Dehinuswillen, also diesen Schlurker, die genauso wie ein Mensch alte Kleidung ablegt und neue Kleidung anlegt, so nimmt auch die Seele alte und unbrauchbar gewordene Körper an und legt die Seele alte und unbrauchbar gewordene Körper ab und nimmt dann neue an. Darüber hatte Prabhupada gesprochen, in allen Einzelheiten, wie es diejenigen, die seine Vorlesung auf Tape kennen. Prabhupada macht das ja sehr eindringlich und bringt ein Beispiel nach dem anderen. Der Fahrer ist verschieden vom Auto und so weiter. Nicht? Ihr kennt diese Sache. Er hatte das gehört, und jetzt hatte er eine dringende Frage, die sich anschloss an seine Kriegserfahrung, wo er aus dem Körper getreten war, der getroffen wurde von einer Granate oder Granatensplitter. Und er sagte, Srila Prabhupada, Prabhupada signalisierte seine Bereitschaft, ihm zuzuhören. But how do you make your disciples understand that they are an eternal soul? Wie bringst du deine Schüler dazu, zu erkennen, dass sie ewige Seele sind? Ich glaube, wenn wir diese Handgranatenerfahrung und mal überlegen, ist eine naheliegende Frage. Ich habe es gemerkt, indem eine Bombe auf meinen Kopf fiel. Wie machst du das? Schmeißt du Bomben oder wie bringst du die Schüler dazu, das zu erkennen? Und was ist deine Lehrmethode? Ich war auch höchst gespannt, die Antwort von Prabhupada zu hören. Also richtig gespannt. Ich wollte es richtig, ich bin so richtig, hatte gehört, er hat eine Frage und war dann so, hatte mich so nach vorne gedrängt wie ein Wurm, musste da ein bisschen Geschicklichkeit aufbringen und war jetzt also da. Und ich weiß noch, alle meine Sinne wurden ein einziges Ohr, nämlich das rechte Ohr. Um das jetzt genau zu verstehen, wie es, ich bin Schüler, was ist Prabhupadas Methode? Und ich muss euch sagen, zuerst als ich das hörte, Prabhupadas Antwort, war ich verblüfft. Ich hatte eine ganz andere Antwort erwartet. Und ich habe dann viel drüber nachgedacht, besonders bei der Ausarbeitung dieses Seminarpunktes. Und ihr wisst, der erste Schritt, den ich euch jetzt beibringe, ist zu verstehen, wie seid ihr, dass ihr eine ewige Seele seid, getrennt vom Schüli, vom Körper, vom Geist. So, ich habe meine Meditationsmethode Prabhupadas Antwort angepasst. Prabhupada hat gesagt, ich höre das wie zum heutigen, I tell them what Krishna said in the Bhagavad Gita, that's all. In Deutsch, ich wiederhole das, was Krishna darüber in der Bhagavad Gita sagt. Das ist alles. Da hat Jürgen gefragt, that's all. Denn er hatte eine ganze Selbstverwirklichkeitsschule entwickelt, in Tottenham. Ne? Eine Schule, wo man Kurse belegt für 1000 Euro. Läuft jetzt immer noch, könnt ihr auch machen. Und über eine Woche lernt man da, wie man verschieden von dem Körper ist und lernt eine bestimmte Technik, die ich euch gleich beibringen möchte, wozu ich dann auch Krishna Premarupa bitten möchte, kurz zwei Sätze zu sagen. Und ich war natürlich, ich bin Schüler, also ich habe die Haltung, auch wenn ich es nicht verstehen kann, das ist die Antwort. Ne? Das ist, was man als Schüler normalerweise sieht. Ich mache es jetzt noch nicht verstehen, aber ich bin mal offen für diese Antwort. Und Prabhupada war sich darüber bewusst, dass der Graf Dürkheim was anderes erwartete und sagte ganz fest, that's all. Er wusste, was er sagte. Er wusste, was sein Gegenüber auch denken würde. That's all. Wir wollen einfach den Text aus den Schriften und so sollen wir das erkennen, verwirklichen. Prabhupada sagte, that's all. Ich habe lange darüber nachgedacht. Jahre gibt dies, that's all. Und dann ist es mir bei, als ich den zweiten Teil vom Sacred Space Seminar vorbereitete, der heißt ein bisschen anders, der zweite Teil, der heißt im Tempel des Herzens, ist mir devotional orientiert, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass die Schriften, wenn man sie richtig hört, mit Vertrauen, eine bestimmte Kraft haben, eine erkenntnisbringende Kraft, wenn ihr so wollt. Denn sie sind aus einer Abrakad-Dimension, also nicht manifestierten spirituellen Dimension, kommen sie und gehen dahin. Man muss sie nur im Herzen aufnehmen können und dann, wenn man sich dafür öffnet, dann wacht man plötzlich in der Wirklichkeit auf. Der Wirklichkeit, dass man eine ewige spirituelle Seele sind. Die Schriften oder die Devotees, die wir kennen, können uns dazu bringen, ein Thema zu verstehen. Und das nehmen wir dann mit Shraddha an, weil jetzt kommt es. Und das ist eben der Teil, den die Hare Krishnas chronisch nicht machen. Und deswegen sind die so Beginner auf dem spirituellen Pfad geblieben. Viele von ihnen. Nicht alles, gibt einige große Seelen auch hier. Wenn du das einmal schrabbern, wenn du das einmal gehört hast, muss der nächste Teil kommen. Du musst das tief durchdenken. Manaha heißt das. Mit deinem Geist durchdenken. Dich richtig befeuchten mit diesem Gedanken. Also es muss richtig hautnah in dir leben. Es muss anfangen in dir zu resonieren. Und jetzt kommt der dritte Teil. Nachdem du es durchdacht hast, bleibt es immer noch Theorie bis zu dem Punkt, wo du auf dieser Ebene handelst. Was können wir noch für dich tun? Fenster, ja. Nein, das macht nichts, Das ist aber auch ein Zeichen, weißt du, wenn man sowas macht, diese Übung, dann entspannt man Und dann kommt auch der ganze Stress, den man sonst durchträgt, nicht? Der ist dann plötzlich und tut sich so ein Bahnbrechen. Deswegen, wenn man schlafen müsste, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ich sehe zum Beispiel bei manchen Meditationen, fangen plötzlich Leute fürchterlich an zu husten. Man haben sich das, die haben sich das Husten die ganze Zeit unterdrückt und plötzlich oder manchmal laufen da also Fässer von Schleim aus den Nebennieren und Nebenhöhlen, das ist ganz okay, das wird, lockert sich, also, aber ist ja schade. Oder ein Glas kaltes Wasser vielleicht trinken, hast du? Man noch. Oder jemanden ganz intensiv bitten, einen in den Magen zu hauen. Auf die Nieren. Das ist ja schädlich. Also, es ist ganz wichtig, dass man das macht. Und für mich kam einmal diese Zeit, ich hatte im Krankenhaus, nicht bei meiner letzten, bei der vorletzten OP, die so ein bisschen dramatisch vergeben, da kam ich so zu dieser Stufe. Oder auch Belebungsöl. Ihr merkt, wir sind eine Community. Wenn einer schläft, müssen wir uns alle um den kümmern, der schläft. Nicht? So, da war diese Sache, dass ich so verzweifelt wurde. Ich war da einen Tag drin, der wie eine Ewigkeit dauerte und bin einfach nicht gesund geworden. Kriegte keine Energie. Ich merkte, ich habe einfach den Energieabfall gehabt. Konnte nicht mehr essen und so weiter. Und ich weiß, in dieser Phase habe ich alles versucht, was ich wusste. Atemtechnik. Kennt ihr Hamsa, die Atemtechnik mit Hamsa? Die ist sehr powerful. Und alle Arten von Sachen, die ich machte, aber nichts funktionierte. Dann habe ich mich einfach zurückgelegt im Bett und habe gesagt, gut, ich gebe mich klein geschlagen, aber so noch gebe ich nicht auf. Ich bin eine ewige Seele. Dass der Body jetzt so im Eimer ist, das ist die Sache des Körpers. Vielleicht werde ich jetzt sterben, das betrifft mich aber auch nicht besonders, denn ich bin eine ewige Seele. Und ich habe es einfach mal so, diese Sätze aus der Gita, die ich euch eben vorgelesen habe, habe ich einfach mit Vertrauen ins Herz genommen. Wisst ihr, was dann geschah? Verlor ich so ein bisschen das, also wie wenn ich eingeschlafen wäre. Ich war noch bewusst, ich sah plötzlich einen Tunnel, bin mit großer Geschwindigkeit durchgekommen und auf der anderen Ende des Tunnels rausgekommen, drehte mich um und sah auf dem Krankenbett mein etwas erkrankter liegenden Körper. Das hatte funktioniert. Die Worte der Schriften hatten die Kraft, mich rauszukatapultieren aus einem missverständlichen Verständnis. Und ich bin dazu gekommen, die Wege zu beachten. Ich mache das jetzt, wenn ich normalerweise nicht krank bin, geht sogar so gut wie noch nie zuvor physisch gesehen, sonst. Aber ich mache jeden Tag eine Übung. Ich guck mich in den Spiegel, meistens beim Zahnputzen. Das ist so für mich so der Triggerpunkt, wenn ich die Zahnbürste nehme. Ich habe so eine schöne elektrische. Und dann schaue ich mich an, wie ich da so ein bisschen dusselig in den Spiegel schaue. Ich habe morgens früh, habe dann keine hochfliegenden Gedanken. Und sage, ich bin ewig Seele. Und das merkt sofort. Das bringt mich sofort an den Platz. Das trainiere ich jetzt schon seit einigen Jahren und jetzt kommen langsam die Ergebnisse dadurch. Weil das sind Worte, hier kommt es, Worte der Kraft. Was ist ein Wort der Kraft? Ein Wort der Kraft ist, wenn ein General zu seinen Truppen schreibt, Angriff! Wenn ich und bei vor Jelmoni stehe in Zürich und schrei Angriff, passiert überhaupt nichts. Die Leute schauen mich, weil es nicht ein Wort der Kraft ist. Die schauen mich an, was Angriff, wen, was. Ach, ist nur ein Hare Krishna, ist schon okay. Aber wenn ein General das sagt, wenn der in dieser Position ist und er ruft Angriff, dann passiert es. Denn ich Weltgeschichte. Oder ein anderes Beispiel kennt ihr auch, das werden die Haushälter unter euch erfreut schmunzeln. Wenn der Priester sagt, ich erkläre euch zum Mann und zur Frau, wie sagt man das in Deutsch? Ich erkläre euch als Mann und als Frau, der Ehespruch, ne, wenn der Priester kommt, dann hat das folgenschwere Reaktionen. Das bleibt erstmal für eine Zeit. Das ist ein Wort der Kraft. So, wenn Gott sagt, ich bin eine ewige Seele und ich nehme das auf, ich nehme das genauso auf wie ein Ehemann und eine Ehefrau vor dem Priester oder wie ein Soldat von seinem General, das löst das aus. Oder wie ein Richter, der im Gerichtshof sagt, dieser Mann wird auf 20 Jahre verurteilt. Das hat Kraft. Das hat Konsequenzen. Dass jemand, der ein freier Mann war, plötzlich dazu der kommt nicht mehr aus einem 2x2 Meter großen Raum raus. Das Wort der Kraft. So, es braucht nur dazu zwei Dinge, um Gottes Worte der Kraft zu erfahren. Ihr dürft es nicht einfach nur hören. Rein hier und raus da. Ihr müsst darüber reflektieren. Und eine solche Übung möchte ich jetzt mit euch machen. Und ihr müsst es dann anwenden. Wir werden jetzt über diese zwei Worte eine Übung machen. Ich möchte euch bitten, euch zu eurem Nachbarn umzudrehen. Manchmal ist es ganz gut, einen neuen Nachbar zu finden, aber wenn ihr sehr komfortabel mit eurem alten Nachbarn seid, das ist auch gut. Ne? Machst du mit? Ja. Man kann auch zu dritt, also. So, was jetzt genau zuhört, die hast du nicht in sich, das ist eine knifflige Frage.
Hört ihr zu?
Wirklich? Welche Konsequenzen und Folgen, nicht, was daraus hervorkommt, könnte diese einfache Übung, ich bin eine, sich zu vergegenwärtigen, dass man eine ewige Seele ist, auf dein Leben haben. Darf ich nochmal wiederholen, die hat es nämlich in sich. Welche Konsequenzen könnte das sich gegenwärtig machen von ich bin eine ewige Seele, dass man sich das reinholt oder ranholt an sein Leben, auf das Leben haben? Mit Folgen meine ich ganz konsequente Folgen, zum Beispiel in der Wohnungsauswahl, in der Partnerschaftswahl, in dem Lebenswandel und so weiter. Könnte es zum Beispiel bedeuten, dass du eine andere Prioritäten setzt oder so. Oder weil du schaust mich an, ist die Frage klar? Oh gut. Ich möchte hier bitten, dass ihr, die hat es in sich, da muss man ein bisschen nachdenken und das ist die Idee der Übung. Wir wollen reflektieren über das, was wir eben gemacht haben. Geht vielleicht doch mal an den Ort zurück, wo ihr wart, als ihr die Bhagavad Gita Texte gelesen habt. Vielleicht war da irgendein Gefühl, was ihr hattet und transportiert das jetzt oder wendet das jetzt an auf eine Lebenssituation. Man muss da ein bisschen nachdenken. Ne? Aber ich kann euch garantieren, wenn wir uns darüber bewusst sind, immer, ich bin eine ewige Seele, das hat Konsequenzen. Gut, fangt an. Wir haben 5 Minuten und dann checke ich mal, wie weit ihr seid. Müssen die aber jetzt auch tatsächlich gleich angehen. Also der erste Punkt war, werdet euch über euch selber bewusst, nicht, dass ihr eine Seele seid und nicht der Körper. Und mein Tipp wirklich an euch, ganz einfach, ist, dass man bei irgend so einem Triggerpoint im Leben, etwas, was wirklich immer wieder vorkommt, das Zähneputzen zum Beispiel ist bei mir, ich nehme an, jeder von uns macht das morgens. Ne? Das gehört irgendwie zum, in unserer Zivilisation dazu. Oder ihr könnt es auch machen, im Office, wenn ihr einen Anruf kriegt, wenn ihr den Hörer abnimmt, ring, 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 ich bin eine ewige Seele. Ich kann euch garantieren, dass manche Telefongespräche total anders laufen werden, wenn ihr von dieser Ebene auskommt. Man muss das üben, das ist sehr, sehr wichtig. Das, genauso wie wir so viele, sagen wir mal, schädliche Denk- und Handelsangewohnheiten entwickelt haben über unsere Lebenszeit, müssen wir auch spirituelle Angewohnheiten uns angewöhnen. Und das geschieht nur durch ein einziges Wort, Wiederholung. Wir müssen das repetieren, diese Sachen im Leben. Und dann ist das irgendwann drin. Ich merke das auch in Gesprächen mit guten Freunden oder Bekannten, dass ich mir die Zeit inzwischen nehme, bestimmte Punkte zu thematisieren und darüber zu sprechen, immer wieder und wieder, auch Dinge, die ich vielleicht jetzt noch nicht verwirklicht habe. Und ich merke, durch die Wiederholung importiere ich diese Punkte ganz natürlich in mein Leben herein. Ne? Da muss man ein bisschen wiederholen, diese Punkte, ich bin die ewige Seele. Vielleicht hin und wieder das zweite Kapitel auch lesen von der Bhagavad Gita. Einfach repetieren. Und dann setzt ihr das ins Bewusstsein rein. Das wissen nicht nur die Heiligen Schriften, das gibt es heute von jeder Spatz pfeift das von der Dachrinne herunter. Nicht? Affirmation schon mal gehört. Nicht? Und das wirkt. Da macht man Kliniken auf mit diesem Wort. Ganz einfach. In bestimmte neue Glaubenssätze reinzutun. Nicht? Das ist sehr, sehr powerful. Da gibt es inzwischen gute Studien, gute dokumentierte Studien, wie die das machen. Und das ist wirklich ein einfacher Punkt. Deswegen bei den Schritten, das geht total praktisch zur Sache, die Schritte, die ihr lernt. Ich möchte euch auch sagen, wir werden euch ein Trainings-Newsletter zuschicken, kostenlos. Klar, was sonst? ihr könnt nachher, werden wir wohl ein Zettel aushängen, wo ihr dann eure E-Mail-Adresse in normaler Schrift, also nicht Doktorenschrift, Doktoren, die sind immer so schlecht zu lesen, weil sie so viel schreiben, reintut und dann kriegt ihr diese Newsletter und dann praktiziert ihr das. Könnt ihr das praktizieren. Gut. Liebe Devotees, wie ist es mit eurem Energiehaushalt? Seid ihr da oder ach, dass wir diesen Rat, also komm, ich würde so gerne diesen Schatten hier übermachen. Aber da würden die Räume würden nicht
vor das
Vors Haus. Die Zeit. So, wir können die leichte Version machen. Wir machen die leichte Version. Unsere Luftministerin steht bitte auf. Also irgendwie, weil ich habe Angst, wenn wir nach draußen gehen, bis wir diesen Raum geleert haben und gefüllt haben. Macht bitte zunächst einmal. Macht aber die Augen auf und hört mir zu. Wir werden gleich eine Bergmeditation machen. Shukadev Goswami sagt in Sharad Darshini, oder falsch, im Bhagavatam, ist im Bhagavatam-Text. Ein Devotee des Herrn ist ständig vertieft in die höchste Persönlichkeit Gottes. Und er bleibt friedvoll, selbst wenn er von allen möglichen Gefahren angegriffen wird. Die Berge während der Regenzeit werden überhaupt nicht gestört, auch wenn die Wolken immer wieder Wolkenschauer auf sie prasseln lassen. Der Devotee ist also wie ein Berg und die äußeren Umstände, die in seinem Leben auf ihn einprasseln, sind wie Regenschauern. Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, obwohl der Berg von Regenschüttungen angegriffen wird, bleibt der Berg ruhig. Nein, er wird schön, weil der Schmutz von ihm weggewaschen wird. So ist es auch mit einem Devotee. Es mögen Schmerzen kommen. Schmerzen im Körper, Schmerzen im Geist oder Schmerzen durch andere Lebewesen. Der Devotee, der Adokshaya Chitta ist, vertieft in den höchsten Herrn, wird nicht davon gestört. Also das Bhagavatam sagt, genau wie ein Berg, der nicht von den Regenfällen gestört wird, so wird auch die Seele, ganz gleich, was da draußen geschieht in der Welt, nicht in Störungen versetzt. Wir machen jetzt für heute Morgen bis zum Abend eine letzte Übung. Ich habe Hustenbonbon. Noch schlimmer werden. Vielleicht sollten wir das Fenster zumachen. Setzt euch bitte komfortabel hin. Die Idee dabei ist, sitzt aufrecht.
Wenn du merkst, dass es zu dramatisch wird, ja.
Und wenn ihr soweit seid, schließt eure Augen zu, oder wenn ihr denkt, ich möchte mal mit offenen Augen meditieren, ist das auch gut. Atmet ein bisschen ruhig durch. Stellt euch jetzt in eurem Geist, das ist eine Visualisierung, die wir jetzt haben, etwas anders als die anderen, ein Berg vor, der euch irgendwie persönlich anspricht. Vielleicht ist es der Berg Kailash, vielleicht der Mount Everest oder hier in der Schweiz. Irgendein Schweizer Bar. Matterhorn, ne? Schmetterhorn. Oder einfach eine Fantasie-Berglandschaft. Versucht euch den Berg richtig in Einzelheiten vorzustellen. Seine hohen Berggipfel. Vielleicht hat euer Berg nur einen Gipfel. Vielleicht habt ihr aber ein Gebirgsmassiv vor Augen, wie da bei St. Gallen, da gibt es Hintergrundfläche mit High Plateaus. Hat euer Berg Schnee auf seinen Gipfeln oder ist er eher schneeless? Jetzt ist auch mal zum Berg. Anfang runter, der Berg aus der Erde hervorkommt. sind die Steilhänge oder auch die sanften, geschwungenen Seiten des Berges. Wenn du so weit bist, bringe deinen Körper zu dem Berg hin. Überblende den Körper sozusagen, projiziere ihn auf den Berg. Dein Kopf wird der Berggipfel. Deine Schultern und Arme sind die Seiten des Berges. Und deine Beine sind der solide, die Bergwurzel sozusagen. Es ist so schön, ein Berg zu sein. Es gibt Jahreszeiten, die sich abwechseln. Aber der Berg wird davon nicht betroffen. Ob Schneefälle da sind oder Regenfälle oder einfach nur kühle Luft. Das Wetter verändert sich von Tag zu Tag, aber der Berg wird davon nicht betroffen. Versuche auch still zu bleiben. Verbinde dich mit deinem Berg in deiner Meditation. Lerne es, dich mit der Kraft des Berges zu verbinden. Lerne es, dich mit der Stabilität des Berges zu verbinden und nutze sie für dein Leben. Lerne es, in den kleinen oder großen Jahreszeitwechseln in deinem Leben, dem Klimawechsel in deinem Leben, dem Gezeitenwechsel in deinem Leben, still zu bleiben. Wenn sich deine Gedanken verändern, deine Gefühle, das, was dir wichtig ist, oder wenn manchmal emotionale Stürme in deinem Leben herankommen oder sogar Krisen, bleibe still, das ist nur das Wetter. Bleibe still wie ein Berg, der in der Lage ist, die großen oder kleinen Wetterveränderungen zu tolerieren. Der erste Schritt in unserem Sacred Space Seminar war, lerne die Seele, auf der Ebene der Seele zu sein. Der zweite Schritt ist, lerne auf der Ebene der Seele zu handeln. Das heißt zunächst einmal, nicht zu handeln. Zu beobachten, nur wahrzunehmen, aber nicht gleich zu reagieren. Auf der Ebene der Seele zu handeln, heißt den Zwischenraum zu vergrößern. Den Zwischenraum zwischen dem Impuls oder dem, was das Leben an uns heranträgt, und unsere Reaktion auf das, was an uns herangetragen wurde. Diese Bergmeditation kann dir immer wieder helfen, die Beobachterrolle anzunehmen. Genau wie ein Berg, der gleiche bleibt, auch wenn die Gewitter über ihn hinziehen, kannst du das einfach nur wahrnehmen, beobachten wie der Berg. Okay. Wir nehmen ein paar tiefe Atemzüge. Wenn wir fertig sind, reiben wir uns die Hände. Palmieren sozusagen. Und kommen dann zum Alltagsbewusstsein wieder zurück. Meine lieben Devotis, diese Beobachterrolle einzunehmen, der neutrale Beobachter, der unbeteiligte Beobachter, ist eines der ganz großen Geschenke unserer Krishna-bewussten Weisheitstradition. Es gibt ganz viele Seminare heutzutage. Ich habe eines besucht, ein Meditationsseminar von den Buddhisten, um einfach mal zu sehen, was gibt es da an tradierten Wissen, also überlieferten Wissen. Nicht diese Rockzock New Age Sachen, sondern und da geht es einfach, bei dem einen, wo ich war, ging es einfach nur, dass wir immer wieder den Körper durchfegen, also wie man mit einem Feger da durchfegt, und immer wieder einfach nur beobachtet, ohne zu reagieren. Und das haben wir eine ganze Woche praktiziert. Und danach kannst du dich jederzeit immer wieder zurücknehmen. Und bei uns im Krishna-Bewusstsein geht es uns mehr so über den Text, der hier in der Bhagavad Gita ist, den ihr auch, glaube ich, gelesen habt. Also ich hatte euch jedenfalls darum gebeten, in eurem Vorbereitungstext. Ein Mensch im göttlichen Bewusstsein weiß im Innern stets, dass er in Wirklichkeit nicht handelt. Obwohl er sieht, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft, wie auf den Seminaren, und atmet. Denn während er spricht und alles Mögliche macht, weiß er, dass nur die materiellen Sinne mit ihren Objekten beschäftigt sind und dass er selbst darüber steht. Ne? Toller Text. Ihr könnt ihn verwirklichen, wenn ihr eine einfache Technik lernt. Das habe ich jetzt selber entwickelt. Das findet ihr leider nicht in der Bhagavad Gita. Aber das wirkt total. Ich nenne es die emotionale Verkehrsmappe. Was ist das? Sagt man in Deutsch in Schweizerdeutsch Verkehrsapfel zu diesen Sachen? Rot. Ja. Das Signal. Ja. Das ist Signal. Ich glaube, es klingt mehr Schweizerdeutsch. Signal, ja. Bei einem richtigen Signal, da kommst du an mit großer Fahrt. Plötzlich geht's rot. Peng. Stopp. Heißt das rot. Okay. Dann stoppst du. Dann schaltet es auf gelb. Was heißt das? Jetzt bleib mal da und mach mal nichts. Ne? Bleib mal da. Am besten den Motor ausstellen. In Berlin muss man jetzt mal den Motor ausstellen, jedenfalls theoretisch, wegen Umweltverschmutzung. Und dann, nachdem du gewartet hast, geht's auf grün. Zack, jetzt fahr los. Mit emotionalem Signal oder emotionalen Verkehrsampel ist gemeint, dass etwas kommt in deinem Leben und du stoppst jetzt einfach, du reagierst nicht gleich. Dann gehst du innerlich in die gelbe Phase. Das heißt, du denkst dir darüber nach, was könnte denn eine weisere Art und Weise sein, mit der Sache umzugehen? Und nachdem du das gefunden hast, gehst du auf grün. Das heißt, du handelst. Ich will euch das mal vormachen und dann euch eine Erfolgsgeschichte erzählen. So, ich bin jetzt, ich heiße Satchidanan Swami, wie ihr wisst. Ich werde mich jetzt mal beobachten für euch, okay? Guck mal, ich fange jetzt an, mich zu beobachten. Dazu muss ich aufstehen. Geistig. Ich trenne mich also von mir. Ich sitze immer noch da, nebenbei gesagt. Der wirkliche Satchidananda Swami schweigt jetzt. Jetzt kommt sein Geist. Ich bin sein Geist im Augenblick. Oh, mein Junge. Also, ich glaube, du musst das Seminar ein bisschen anders führen. Deine Teilnehmer sind halt Hare Krishna, die Bodhis, die sind immer chronisch übermüdet. Du musst ihnen ein bisschen mehr Energie in den Laden reinbringen. Ich spreche immer so ein bisschen Norddeutsch zu mir. Und außerdem, ich gebe dir einen ganz kleinen Tipp. Du bist im Augenblick nicht so zufrieden mit deiner Zuhörerschaft, weil du siehst, dass sie müde aus den Augen schauen. Lass sie das nicht merken, dass du unzufrieden mit ihnen bist. Du musst ein bisschen gütiger mit ihnen umgehen und sie nicht immer laufen, diese feinstofflichen Nadeln, die du in dein Publikum reintust. Das ist also unmöglich. Das solltest du als reifer Spiritualist inzwischen dir verbieten können. Das war ein Einblick in Satchidananda, das war nicht denken. Also ihr seid das beste Seminarpublikum, das ich jemals ganz im Ernst, ihr gebt euch so viel Mühe und ich bin einfach so glücklich, in eurer Gemeinschaft zu sein. So, das war die Übung, die ich mit mir jetzt gemacht habe. Ich habe ein Beispiel gewählt, offensichtlich, was ein bisschen humorvoll ist, um eure Aufmerksamkeit zu haben. Ganz genauso, wie ich das jetzt vorgespielt habe, ist es nicht. Ich habe nur etwas getan. So. Aber es gibt Situationen, wo die emotionale Ampel Stopp denkt nach und handle erst dann. Ganz wichtig. Ich möchte euch eine solche Situation erzählen. Ich hoffe, die Person nimmt es mir nicht übel. Ich war einmal zu Gast bei Govinda und Radha Sundari. Und ich war wieder so, wie ich das manchmal bin, so hatte einen sehr anstrengenden Tag hinter mir und habe mir gewünscht, dass die Bodhis einfach weiter in ihrem spirituellen Leben sind, als sie sind. Und ich setzte mich so hin und ich war so ein bisschen ein Toro wieder, nicht? Und dann kam Govinda, der tausend Sachen tat, die Küche vorbereiten, die Gäste entfernen, Jana wie die Tochter zu versorgen, und dachte, mein Gott, ich muss ihm jetzt auch noch eine Girlande geben, und dann kam er und hat mir eine Girlande umgehängt. Ich saß noch gar nicht richtig, ich war gerade am Ankommen und bumm, plötzlich, wie bei diesem Ringspielen, wo jemand so einen Reifen so über so einen Pol wirft, ne? Kennt ihr das in der Schweiz auch, kam so eine Girlande geflogen und in dem Augenblick ist bei mir was hochgegangen. Ich habe gesagt, so, alle jetzt mal zuhören. Ich hatte die Aufmerksamkeit meines Publikums. Schaut euch diese Situation an. Warum denken wir nie nach? Eine Girlande, da sollte man den Gast erstmal empfangen, dann sollte man sehen, dass er ruhig da sitzt, dann sollte man ihn ehren als den Gast der Versammlung und ihm eine Girlande festlich überreichen, aber doch nicht so um den Hals schmeißen. Alle haben geguckt, weil das war mit entsprechender emotionaler Intensität vorgetragen. So, Govinda nun stellt. Es geht jetzt in diesem Beispiel nicht um mich, sondern um Govinda. Der hatte damit nicht gerechnet. Der hatte aus Liebe und Hingabe und großer Freude und großer Gastfreundschaft eine super Girlande wahrscheinlich war sie noch vom Bharati hergestellt worden, die gelernten Weltmeisterin, mir um den Hals gehängt. Versteht ihr? Nicht? Der hat das Ganze anders wahrgenommen. So, jetzt wird er da vor mir, vor aller Öffentlichkeit gestellt. Ihm wird zu Deutsch gesagt, der Dhoti ausgezogen in der Öffentlichkeit. Er wird bloßgestellt. Und jeder guckt ihn an, als, was hast du denn gemacht, Gwinda? Und er hat nur das Allerbeste gewollt. Er hat das jetzt später reflektiert und ich habe das gehört. In diesem Augenblick war die erste Reaktion dieser arrogante Kerl. Ich lade ihn bei mir zu Hause ein, er kriegt hier zu essen, er kriegt ein Publikum und jetzt gebe ich ihm noch eine Gelande und alles, was ich kriege, ist einfach ein heftiges Donnergewitter. Was bildet der sich einfach ein? Diese typischen Hare Krishna Swamis, die einfach nicht mehr in der Verbindung mit den Menschen stehen. Solche Ideen und andere Ideen sind ihm gekommen. Er hat vielleicht auch kurz sein das Messerinventar studiert, was da war, welches sich eignen würde. Das war jetzt zum Scherz. Er hat das so gesagt. Er hat sich wirklich in diesem Augenblick persönlich angegriffen gefühlt. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen in seiner Situation. Aber, und hier kommt jetzt die Erfolgsgeschichte, er hat nicht reagiert. Er hat gesagt, ich lasse das jetzt einfach mal verrauchen. Das ist ein Mensch, den ich gerne habe. Warum soll ich jetzt einfach mich von diesen reaktiven Gefühlen, also reaktiv im Sinne von, dass ich einfach nur reagiere, vielleicht ist das Wort gar nicht richtig genannt, warum soll ich mich von denen leiten lassen? Er hat zu Deutsch gesagt, seine Emotionsampel auf Rot geschaltet. Dann ging es auch Geld. Wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Also er hat erstmal Stopp gesagt und dann gehe ich mit der Situation um. Und also was ich sah, war ein sympathisches Lächeln, hat er gezeigt. Und ich sah den Lächeln und sofort war alles verraucht bei mir. Ich dachte, mein Gott, jetzt bin ich aber wirklich aus dem Ruder gelaufen. Also das ist nicht sein sympathisch gelächelt. Und dann ist er ganz ruhig aufgestanden, nachdem ich mich im Laden hatte. Und also nachdem die Gewitterwolke vorbeigezogen ist und hat weiter seine Gäste betreut. Eine totale Erfolgsgeschichte war. Ein totaler Sieg Govindas über seine materiellen Emotionen. Die durchaus kamen, nicht? Die kamen. Der Protest kam. Und das ist, was ich meine mit der Beobachterrolle. Nun kann man das noch ein bisschen verfeinern, indem man diese spirituelle Komponente hinzubringt, nämlich sagt, ich bin eine ewige Seele und handle aus dieser Lösung, aus dieser Sache heraus. Versteht ihr? Das ist also ein ganz praktisches Beispiel, wofür ich Govinda, also ich finde, das ist der heilige Govinda für mich. Also wirklich wahr, das ist versteht ihr die Situation? So, ich möchte euch jetzt bitten, ihr könnt in der Mittagspause da mal mit Krishna Prema Rupa drüber sprechen. Ich möchte dich gerne jetzt rangenommen, aber wir kommen sonst in der Zeit. Aber ich möchte eine Übung mit euch machen. Wendet euch bitte zu eurem Nachbarn wieder. Und jetzt wird es sehr praktisch werden für euch. Ich warte mal, bis ihr euren Nachbarn gefunden habt. Hast du einen Nachbarn? Oder hast du, genau. Oh, der ist sehr gut geeignet. Ja. Bitte genau zuhören, was die Übung ist. Ich möchte euch bitten, mit eurem Nachbarn eine Lebenssituation zu teilen, die mit großer Sicherheit wieder vorkommt. kommen werden, wo euch die emotionale Verkehrsampel oder das emotionale Signal enorm helfen könnte. Vielleicht könnte das in einer Lebenssituation sein, wo man mit einem Freund oder einem Partner ist und da kommt es in eine etwas schwierige Situation hinein, nicht? Und man merkt, es wird schwieriger und schwieriger und man kommt also immer wieder in die gleiche Situation, wenn ein Trigger heißt ein Auslöser, ein gewisser Auslöser kommt. Nicht? Und was könntet ihr in dieser Situation mit diesem Wissen, ich bin eine Seele, ich beobachte das jetzt wie ein Berg, der das Äußere beobachtet, was könntet ihr da besser machen? Vielleicht an der Arbeitsstelle, wenn der Chef kommt und euch mal wieder so runtergeht. Oder an der Arbeitsstelle, wenn ein Kunde total entnervt anruft. Warum funktioniert das Produkt, was sie mir verkauft haben, überhaupt nicht? Sie, Alter, und dann sagt er noch ein Schweizer Schimpfwort da drauf, ne? Und so weiter. Oder es könnte sein, wenn man sich das nächste Mal erkältet, verkühlt und Schnupfen kriegt und so weiter. Irgendeine Situation, wo es besser ist, nicht sofort zu reagieren, sondern auf spirituell angereicherte Weise zu reagieren. Denkt mal drüber nach und teilt das mit eurem Gesprächsnachbarn. Es könnte sein, dass ihr in diesem Gespräch wertvolle Hinweise bekommt, die euch helfen, weiterzugehen in eurem spirituellen Leben. Ich möchte
genau, also die Situation überlegen und überlegen, wie könnte ich jetzt mit deiner Ampel
aus dem Seminar. Ich möchte jetzt einfach noch einmal zusammenfassen, weil wir jetzt gleich in eine längere Pause hineingehen werden, wo wir zurzeit sind. Wir hatten das Konzept des heiligen Raums behandelt, haben gestern angefangen und sind heute Morgen noch tiefer da reingegangen. In unserem Workshop ging es uns darum, Schritte oder Wege zu finden, die uns zu unserem spirituellen Schatz, also zu diesem spirituellen Raum führen. Nicht? Und die erste Regel war, dass wir uns bewusst werden, wichtig, dass wir lernen, dass wir eine spirituelle Seele sind. Dies muss etwas werden in unserem Leben, was total in uns lebt. Es darf nicht eine Theorie sein, wie es bei öfters vorkommt bei Menschen, die eine spirituelle Bewegung, in einer spirituellen Bewegung sind. Prabhupada sagte dazu einmal etwas, was mich sehr aufgerüttelt hatte. Der allererste Schritt in der Selbstverwirklichung ist, die eigene Identität als getrennt vom Körper zu erkennen. Ich bin nicht der Körper, sondern spirituelle Seele ist eine essentielle Verwirklichung für jeden, der den Tod transzendieren möchte und in die spirituelle Welt gehen wird. Essentiell, was heißt essentiell? Das ist eine essentielle Verwirklichung. Essentiell ist etwas, ohne das, was essentiell ist, geht es nicht. Zum Beispiel in meinem Organismus ist das Herz essentiell. Ich könnte eine Niere rausschneiden, wenn die Niere Probleme hat. Oder eine Lunge, das ist kein Problem, weil das nicht ein essentielles Organ ist. Also ich habe da noch eine doppelte Version. Also man kommt irgendwie hin. Man kann auch ohne Nieren so eine Dialyse, da wird es aber schon ein bisschen kritisch, aber ohne das Herz geht überhaupt nichts. Das ist essentiell. Oder das Atmen ist essentiell. Wenn du nicht atmest, vergiss es. Dann kannst du nichts weitermachen. Das ist essentiell. Es heißt, es geht nicht ohne das. So eine essentielle Verwirklichung ist, ich bin nicht der Körper, sondern eine spirituelle Welt, ist eine essentielle Verwirklichung. oder Erkenntnis für jeden, der die Welt des Todes transzendieren möchte und in die spirituelle Welt gehen. Und jetzt sagt Prabhupada etwas, wo er direkt zu uns spricht. Aber es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, ich bin nicht der Körper. Nein, man muss das actually, wirklich erkennen. Das ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Nicht? Das ist, und deswegen, um das zu erkennen, muss man das tatsächlich anfangen zu üben im Leben. Und deswegen gebe ich euch einen einfachen Tipp, dass ihr einfach morgens damit anfangt, ich bin ewige Seele. Ihr werdet, oder, und dann in essentiellen Punkten, seht mal, wir Menschen brauchen Triggerpunkte, Trigger, also Auslöser. Ich mache das immer, wenn ich telefon, ich habe an meinem Telefonhörer eine Notiz. Wenn das Telefon kommt, dann muss ich erst die Notiz lesen. Auf meiner Notiz steht drauf, chante jetzt. Alles andere wird jetzt zur Zeit des Todes genommen werden. Nur das Chanten bleibt. Und wenn immer ich jetzt also telefoniere, sage ich, Hare Krishna, in der kurzen Minute und antworte ganz anders. Und manchmal ist das Telefon eines Swamis ein wichtiges Sorgentelefon. Und manchmal wird einem das zu viel, aber mit diesem Triggerpoint, weil ich dieses Telefon zum Triggerpoint gemacht habe, lebe ich ganz anders. So ist es auch mit diesem Ich bin spirituelle Seele, das müsst ihr kennen, ihr müsst die Texte lesen und jetzt kommt es. Ihr müsst auf der Ebene der Seele handeln. Das heißt, zweiter Schritt, eine neutrale Beobachtungsposition einnehmen. Einfach das genauso zu sehen wie ein Berg. Wir haben hier tolle Berge. Wie heißen die nochmal, Josef? Diese Berge im Hintergrund? Genau, da waren wir doch spazieren. Nicht? Vor langer Zeit. Die Sentisberge, das ist eine richtige Gebirgskette, sehe ich das richtig so. Da gibt es verschiedene Gipfel wahrscheinlich. Nicht? Da in den Sentis, da ist so viel Schnee gewesen, die haben Gämse gesehen, die jetzt langsam am Aussterben wahrscheinlich sind, oder Steinböcke, und da haben Giganten drauf, vielleicht zu sehr Märchengeschichte. Auf alle Fälle passieren da ganz viele Witterungseinflüsse. Die Sentis bleiben die gleichen. Die beobachten das einfach. Nimm diese Bergmeditation, die von Vishwanath Chakravarti Thakur und Vishwanath und Shukadev Goswami kommt, mit ein. Ihr kriegt das, ich schicke euch die Bergmeditation zu, als Übungssache. Das sind also die beiden Dinge, die ich euch versucht habe zu vermitteln. Jetzt möchte ich diese Runde schnell auflösen. Wir haben jetzt 5 Minuten Pause, wo ihr vielleicht ein bisschen um euch kümmern könnt, also ein bisschen vielleicht Wasser trinken wollt oder ein bisschen an die frische Luft oder so. In dieser Zeit werden wir diesen Raum umgestalten. Und es wird dann ein Meditationsraum werden, ein Japa-Raum. Wir werden dann zusammen eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde chanten. Und danach kommt eine wichtige Ansage, für die ihr bitte alle dann da sein sollt. Eine Ansage, die euch hilft, den letzten Teil oder den übrigen Teil des Tages dann sehr schön und auch entspannt und so weiter zu nutzen, sodass ihr im Seminarfluss drin bleibt. Ich möchte euch also bitten, jetzt den Raum kurz zu verlassen, bis auf die Wir Singer und sein Architektur.